Deutschlandfunk Interview.
Das Versprechen von Jens Spahn und Angela Merkel, bis zum Ende des Sommers kann sich jeder Deutsche impfen lassen, gerät gerade wieder ins Wanken. Keiner weiß genau, wie lange die AstraZeneca-Impfungen erst einmal gestoppt sind, nachdem ein möglicher Zusammenhang mit einer äußerst selten vorkommenden Hirnvenenthrombose aufgefallen ist. In Deutschland hat es 7 Fälle gegeben, 3 davon Todesfälle, bei allerdings über 1,6 Millionen Impfungen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Würden Sie sich noch mit AstraZeneca impfen lassen?
Ja, ich würde mich auch jetzt noch weiter mit AstraZeneca impfen lassen, denn auch in Anbetracht der Zwischenfälle, die wir jetzt kennen, ist der Nutzen größer als der Schaden, der statistisch entstehen kann. Somit wäre ich weiter zur Impfung jetzt bereit.
Also war das falsch, wenn das Paul-Ehrlich-Institut sagt, wir setzen das jetzt erstmal aus?
Also hier gibt es nicht wirklich ein falsch oder richtig. Ich kann nur so viel sagen, ich hätte es auf der Grundlage der gleichen Daten nicht so entschieden. Die Situation ist ja die, dass wir derzeit in der dritten Welle einer gefährlichen Pandemie uns befinden, dass wir steigende Fallzahlen haben, dass das Vertrauen in die Impfung durch diesen Impfstoff schon angeschlagen ist. Die zusätzlichen Fälle, die wir jetzt gesehen haben, liegen in der Größenordnung, dass die einen von 250.000 bis 300.000 Menschen betreffen könnten. Das ist zwar eine schwerwiegende Komplikation, aber gegen diese Komplikation kann man meistens mit Behandlung auch vorgehen. Und wenn man darüber aufklärt, kann man also auch die entsprechenden Warnungen an die Bevölkerung bzw. an die Impfzentren geben. Somit ist die Frage nur die, ob man während der Prüfung dieser Vorfälle, die ja jetzt durch die Europäische Zulassungsbehörde vorgenommen wird, weiter impft oder nicht. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Zulassungsbehörde diese Prüfung innerhalb von vielleicht einer Woche abgeschlossen hat und dann wahrscheinlich die weitere Nutzung des Impfstoffes empfiehlt, weil das Risiko zwar eine schwerwiegende Komplikation betrifft, aber die Größenordnung wahrscheinlich nicht ausreicht, um den Impfstoff auszusetzen. Somit hätte ich vorgeschlagen, dass man in der Zeit, wo diese Prüfung erfolgt, weiter geimpft wird, um also auch das Vertrauen in den Impfstoff nicht zu erschüttern, hätte aber die Erkenntnisse so dargestellt, dass sie jeder versteht und dass sie das Risiko auch kennt. Man kann das aber auch anders entscheiden, als ich es hier empfohlen habe. Und daher ist es ausdrücklich keine Kritik an der Entscheidung zum Beispiel von Jens Spahn, sondern er hat seine Gründe, man hätte es auch anders also entscheiden können. Ich hätte es allerdings also besser gefunden, wir hätten den Impfstoff nicht ausgesetzt, weil der Schaden, der jetzt entsteht, in das Vertrauen des Impfstoffes ist immens.
Jens Spahn hat ja gestern betont, er fälle keine politische Entscheidung, sondern er folge dem Rat der Fachleute vom Paul-Ehrlich-Institut. Klaus Cichutek war ja auch gestern in den Tagesthemen und hat das nochmal erläutert, warum das Paul-Ehrlich-Institut diesen Ratschlag so gegeben hat. CDU-Chef Armin Laschet hat eben dementsprechend auch gesagt, deswegen hätte Spahn gar nicht anders entscheiden können, wenn er so einen Ratschlag bekommt. Ist das so?
Das ist natürlich nicht ganz so, weil, wie schon gesagt, der Ratschlag der Wissenschaftler ist ein Ratschlag, aber das ist kein Automatismus. Und wenn man in der Gesamtabwägung der Risiken sich dann entscheidet, anders vorzugehen als der Ratschlag des Paul-Ehrlich-Instituts hier ausfällt, dann also ist das auch politisch absolut legitim. Man muss es allerdings begründen. Es gibt ja auch andere Länder, wie zum Beispiel England, die auf der Grundlage der gleichen Daten die Impfung weitergeführt haben. Somit die Ratschläge sind wichtig. Ich teile übrigens auch die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts, was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass es sich hier um Zwischenfälle handelt, die tatsächlich mit dem Impfstoff in direktem Zusammenhang stehen. Das wird ja jetzt untersucht, das ist aber ziemlich wahrscheinlich, weil die Komplikationen bei Nicht-Geimpften sehr selten, nur 50 Mal ungefähr pro Jahr in ganz Deutschland vorkommt. Trotzdem hätte man politisch anders entscheiden können. Jede dieser Entscheidungen ist immer auch politisch.
Also für Sie ist das mehr als ein Verdacht, um das nochmal klarzustellen mittlerweile, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Für mich ist es leider mehr als ein Verdacht, einfach auf der Grundlage der Tatsache, dass diese Art von Thrombose, also Hirnvenenthrombose, in der Kombination mit einer also sogenannten hämolytisch-urämischen Syndrom Erscheinung, dass diese Kombination doch so selten ist, dass sie wahrscheinlich also auf die Impfung zusammen zurückzuführen ist. weil man das sonst sehr selten auch in dieser Kombination sieht. Und es war hier ein relativ nahem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, auch im zeitlichen Zusammenhang, der also in dem Fenster liegt, wo man so etwas erwarten könnte. Es kann aber sein, dass es auch nur eine Charge des Impfstoffes oder wenige Chargen des Impfstoffes betrifft, aber ein Zusammenhang mit der Astra-Impfung ist ja leider sehr wahrscheinlich. Mhm.
Herr Lauterbach, in diesem Internet macht gerade ein Vergleich die Runde. Da wird auf das Risiko einer Thrombose bei Einnahme der Antibabypille verwiesen. Dort liegt die Fallzahl ungefähr bei 1000 Fällen, glaube ich, bei 1 Million Frauen, zumindest so ist es da nachzulesen, die die Pille nehmen. Bei AstraZeneca sind es jetzt 7 Fälle bei 1 Million Impfung. Niemand stellt die Pille in Frage, aber das Impfen mit AstraZeneca wird jetzt gestoppt. Ist dieser Vergleich zulässig?
Nein, das ist kein guter Vergleich. Also tatsächlich ist das ein anderes Risiko. Die Thrombosen, die es nach Einnahme der Pille gibt, die sind nicht in der Schwere vergleichbar mit den Thrombosen, über die wir hier sprechen. Und diese Thrombosen sind ja nur ein Symptom der dahinterliegenden Gerinnungsstörung, wenn man so will. Das ist noch nicht mal eine genaue Gerinnungsstörung, sondern das ist eine Störung am Endothel, also an den kleinsten Blutgefäßen. Die beobachten wir in ähnlicher Form, sehr selten bei Toxinen. So etwas Ähnliches hat man bei EHEC auch gesehen damals. Das ist von der Thromboseart schwerwiegender als das, was man bei den Thrombosen nach der Antibabypille sieht. Von daher ist der Vergleich nicht der falsche.
Mhm. Halten Sie es für möglich, dass die EMA doch zu dem Schluss kommt am Ende, AstraZeneca ist nicht sicher und die Zulassung auf die eine oder andere Art möglicherweise zumindest beschränkt?
Ich könnte mir vorstellen, dass es klare Warnhinweise gibt und dass man, wenn man die Fälle genauer prüft, zu Empfehlungen kommt, also für bestimmte Patientengruppen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Patienten, die hier betroffen sind oder die Geimpften, es sind ja keine Patienten zunächst gewesen, sondern erstmal nur Geimpfte, dass das also eher Jüngere sind, auch ohne Risikofaktoren, Frauen scheinen häufiger betroffen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Empfehlung zu erwarten hat, die bestimmte Patientengruppen hier warnt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Impfstoff, wenn man so will, vom Markt genommen wird, weil dafür reichen diese Komplikationsfälle nicht. Und ich gehe daher davon aus, dass wir das Vertrauen in den Impfstoff auch wiederherstellen können.
Viele befürchten ja jetzt einen weiteren Vertrauensverlust von AstraZeneca, den es ja ohnehin schon gibt in der Bevölkerung. Muss man deswegen jetzt möglicherweise die Impfstrategie insgesamt ändern und auch die Priorisierung aufweichen? So fordert es ja zum Beispiel Markus Söder und mehr oder weniger jedem, der AstraZeneca haben möchte, auch geben.
Das hielt ich für falsch, und zwar deshalb, wir müssen ja gerade bei einem Impfstoff, wo das Risiko von schweren Nebenwirkungen besteht, den Impfstoff so einsetzen, dass er den größten Nutzen bringt. Und der größte Nutzen ist ja mit großem Abstand bei den älteren Menschen, die jetzt also in der dritten Welle stark gefährdet sein können. Und dort haben wir den großen Nutzen. Denn dann der Nutzen ist, um den Tod zu verhindern, bei 80-Jährigen 600 Mal so hoch wie bei 30-Jährigen. Wenn ich einen 600-fachen Nutzen habe, dann kann ich auch ein etwas höheres Risiko in Kauf nehmen. Von daher müssen wir gerade jetzt die Impfreihenfolge besonders beachten. Und ich glaube auch, dass genug ältere Menschen das gut verstehen und bereit sind, diesen Impfstoff zu nehmen.
Was heißt das Ganze denn jetzt für die Impfkampagne in Deutschland? Wie groß ist der Rückschlag? Haben wir noch die Chance, diese dritte Corona-Welle wegzuimpfen?
Wenn der Impfstoff also nach Prüfung durch die Europäische Zulassungsbehörde wieder genutzt wird und das ist nur eine kurze Unterbrechung, dann sind ja keine Chargen verloren gegangen. Dann hätten wir also nur etwas Impftempo verloren. Das könnten wir aber sehr schnell wieder aufholen. Das ist ja auch ein Impfstoff, der später in den Praxen sehr gut eingesetzt werden kann. Dann wäre der Rückschlag tatsächlich gut verkraftbar gewesen. Wenn es wirklich so wäre, was ich nicht glaube, dass der Impfstoff vom Markt genommen wird, davon gehe ich aber auf keinen Fall aus, dann wäre das ein sehr gravierendes Problem, weil das ist in Deutschland der zweitwichtigste Impfstoff und von der Gesamtverfügbarkeit weltweit wahrscheinlich der bisher wichtigste Impfstoff, der auf dem Markt ist.
Mhm. Können wir durch die Impfung, wenn es gut läuft, möglicherweise noch einem neuerlichen Lockdown entgehen?
Einem Lockdown entgehen wir nicht mehr. Wir sind jetzt in einer dritten Welle und offen gesagt wäre es jetzt günstiger, früh die Lockerungen wieder zurückzunehmen, die wir bis zum 7. März, also haben die Einschränkungen, die wir bis zum 7. März gehabt haben, sollte man wieder einführen, weil wir sehen jetzt schon, dass wir vor Ende April, vor Anfang April, möglicherweise am Anfang April, die Inzidenz von 100 bundesweit überschreiten werden, sodass wir dann ohne dies wieder zurück müssten in den Lockdown, den wir bis zum 7. März gehabt haben. Und je später man das macht, desto mehr Fälle hat man nachher, desto länger dauert das Ganze. Daher ist es eigentlich, wäre es eigentlich vernünftig, wieder auf die Regelungen vom 7. März zurückzukommen und nicht abzuwarten, bis wir über die 100 neue Inzidenz pro 7 Tage überschritten, weggegangen sind.
Wobei die Todeszahlen ja schon deutlich sinken, weil eben auch große Teile der über 80, also der wirklich vulnerabelsten Gruppen, die ja nun mal ein Großteil der Todesopfer ausmachen, die sind schon geimpft. Bedeutet es nicht auch, dass eine Inzidenz von 100 oder auch von 200 heute etwas ganz anderes ist als schon an Weihnachten? Können wir uns da nicht möglicherweise auch ein bisschen mehr Lockerheit und ein bisschen mehr Toleranz erlauben? Oder ist das ein Trugschluss?
Gar nicht. Also das wäre ein großer Irrtum. Zunächst einmal, viele von denjenigen, die jetzt erkrankt sind, die sind so schwer erkrankt, dass sie zum Schluss auch sterben werden. Also die Zahl der Intensivpatienten ist nach wie vor hoch. Das sind jetzt im Durchschnitt Menschen, die sind 60 Jahre alt. Nur 25% sind über 80. Aber von den Beatmeten stirbt zum Schluss doch die Hälfte. Wir haben also die Behandlungserfolge nicht wesentlich verbessern können. Es dauert nur bei jüngeren Menschen oft länger, bis sie nach Beatmung sterben, als bei älteren Menschen, die oft eine solche Beatmung nur kurze Zeit in einer solchen schweren Erkrankung durchhalten. Somit werden wir erst, also was die Neuinfektionen von heute angeht, eine deutliche Steigerung der Sterblichkeit in 5 Wochen erwarten. Und das ist die Verzögerung, die so tückisch ist.
Ist das so? Tatsächlich, man hört ja zum Beispiel, dass durch den Einsatz von Cortison oder von Asthmasprays auch Behandlungserfolge mittlerweile verbessert worden sind, oder spielt das keine signifikante Rolle tatsächlich?
Es gibt Behandlungserfolge, aber wenn der schwere Verlauf erst einmal eingetreten ist, das ist bei den Patienten, die auf der Intensivstation beatmet werden müssen, dann liegt die Sterblichkeit nach wie vor bei 50%. Und das ist deshalb auch sehr beeindruckend im negativen Sinne, weil es ja heute jüngere Menschen sind, also in der ersten Welle, also der durchschnittliche Intensivstationspatient ist heute 60 Jahre alt, und wenn von den Beatmeten jeder Zweite stirbt, kann man sich ein Bild davon machen, wie schwer die Krankheit weiterhin verläuft.
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.